Jeder spricht über Schönheit, aber fast niemand ehrlich darüber. Das wollen wir ändern. Wir stellen die Fragen, die sich sonst kaum jemand zu fragen traut und geben ehrliche Einblicke in eine Welt, über die oft nur oberflächlich gesprochen wird. Willkommen bei Aesthetic Insights, dem Podcast, der hinter die Kulissen der modernen ästhetischen Medizin blickt. Gespräche, die unter die Haut gehen, mit führenden Expertinnen und Experten des Kurzbari-Zentrums. Mein Name ist Viktoria Eineter. Schön, dass Sie heute dabei sind. Heute sprechen wir über die Zukunft der Brustästhetik und darüber, was Patientinnen in den kommenden Jahren erwarten können. Leichtere Implantate sind ja bereits auf dem Markt. Neue Generationen werden angekündigt. Und die 3D-Simulation gibt Patientinnen ja schon die Möglichkeit, vor dem chirurgischen Eingriff das Ergebnis bewundern zu können. Angeblich der totale Gamechanger. Aber bevor wir in unser heutiges Thema komplett einsteigen, möchte ich unseren Gast begrüßen. Herr Dr. Draxler, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen.
Gerne.
Zuallererst, bitte erklären Sie uns, wie wird man aktuell zu einem der bestbewerteten plastischen Chirurgen im deutschsprachigen Raum?
Als man mich in der Schulzeit gefragt hat, was ich mal später machen möchte, war immer schon ganz klar, dass es auf jeden Fall Medizin wird. Damals war es noch eher unsicher. Einerseits hat mich die Orthopädie sehr interessiert, da mich das ein bisschen an meine Kindheit mit der Lego-Technik erinnert hat. Und das zweite war eben die plastische Chirurgie. Während meinem Studium habe ich dann auf den verschiedenen Abteilungen Praktika gemacht und da war schon recht schnell klar, dass es die plastische Chirurgie wird. Weil es ein Fach ist, wo man einerseits die rekonstruktive Komponente hat in verschiedene Fachrichtungen hinein, aber auch den ästhetischen Teil, der mich schon immer interessiert hat. Und ich habe dann das Glück gehabt, recht schnell eine Ausbildungsstelle zu bekommen und habe dann auch während der Ausbildung bei einer sehr bekannten plastischen Chirurgin damals schon in der Privatordination mitgearbeitet und somit auch mein Feld in der Ästhetik erweitern können, da das im Krankenhaus natürlich jetzt nicht so ausgeprägt war. Und habe dann auch den Oberärzten und dem Chef der Abteilung sehr viel privat assistiert und somit mein Wissen sehr erweitert. Und ich glaube, alles, was man einfach gern macht, macht man gut und da erweitert man sein Wissen auch spielerisch.
Und wann war dann der Moment, Herr Doktor, wo Sie wussten, also die Brustästhetik ist sozusagen Ihr Weg?
Ich habe eigentlich schon im Krankenhaus auch sehr viel Brustrekonstruktion gemacht bei Patientinnen nach Brustkrebsfällen. Und ich glaube, es ist einfach ein Bereich, der sehr vielfältig ist, wenn man unterschiedlichen Patientinnen, sei es nach einer Schwangerschaft oder auch Damen, die eine sehr große Brust haben, beziehungsweise Damen mit sehr kleinen Brüsten, eine Lösung anbieten kann, die auch sehr individuell sein kann.
Können Sie sich noch bei all den Jahren der Erfahrung an Ihre allererste Brustoperation erinnern?
Ich weiß nicht, ob es die allererste war, aber woran ich mich auf jeden Fall erinnern kann, war meine erste Brustverkleinerung und Straffung, die ich gemacht habe, noch damals im Krankenhaus. Und habe mich dann natürlich vorher vorbereitet, habe auch die Anzeichnung noch geplant. Allerdings natürlich auch während der Operation fragt man sich dann schon, wenn die Brust so offen ist, na hoffentlich wird das jemals wieder ein schönes Ergebnis, was es dann letztendlich Gott sei Dank geworden ist.
Ich kann mir vorstellen, das Schöne an Ihrem Job ist dann auch sozusagen das Nacherlebnis, also das nachher zu erleben.
Ja.
Also vorher, nachher, der Effekt muss ja riesig sein. Ich glaube, das macht auch Spaß, sozusagen die Freude dann zu sehen, kann ich mir vorstellen.
Ja, das ist immer noch ein Teil, der auch nach vielen Jahren der Brustoperationen immer noch schön ist, wenn man dann in das Zimmer kommt bei der ersten Kontrolle und der Strahlen und die Zufriedenheit der Patientin sieht, vielleicht auch die Veränderung im Hinblick auf Kleidung. Und Selbstbewusstsein.
Das Selbstbewusstsein. Wenn jetzt Patientinnen zu Ihnen in die Praxis kommen, worum geht's Ihnen meistens? Und hat sich vor allem da auch viel geändert? War das vor 5 Jahren? Die Wünsche waren die anders?
Ich glaube, dass viele Patientinnen heutzutage viel besser vorinformiert sind durch verschiedene soziale Medien, auch durch Fotos, die sie sich vorher anschauen, aber natürlich auch schon ein gewisses Bild durch Instagram und Co. von ihrer gewünschten Brust haben, wobei man da natürlich auch sehr vorsichtig sein muss, weil diese Fotos natürlich auch aus speziellen Winkeln mit Filtern belegt sind. Und man muss da dann auch schon auf die Patientin eingehen, was ist aufgrund der Ausgangsbrust wirklich auch umsetzbar und realistisch machbar.
Wie würden Sie aber persönlich moderne Brustästhetik definieren? Gibt es sowas wie Trends?
Ich glaube, dass die Brust an sich trotzdem noch immer individuell ist und auch die Wünsche der Patientinnen unterschiedlich sind. Was man aber schon seit einigen Jahren auch bei mir merkt, dass der Wunsch nach Natürlichkeit auf jeden Fall gegeben ist. Das heißt, Patientinnen wollen schon eine Veränderung mit einer größeren Brust haben, aber es soll zum Körper passen und man sollte auch gerade da bei der Implantatwahl im Hinblick auf Größe und Form auch auf die Brustgrenzen eingehen.
Wenn wir jetzt ganz kurz dabei bleiben, wenn jetzt eine Patientin kommt und sie hätte wirklich gerne ein natürliches Ergebnis bei der Implantatsauswahl, wie gehen Sie dann vor? Oder gibt es da eine besondere Schnitttechnik, die Sie dann verwenden?
Prinzipiell muss man zuerst einmal die Wünsche der Patientin wirklich erringen und dann mache ich bei jeder Beratung eine Vermessung der Brust, was sehr wichtig ist, um dann auch die richtige Implantatwahl im Hinblick auf Breite und Höhe der Brust zu finden. Und wir schauen uns auch gemeinsam vor einem Spiegel mit Probeimplantaten dann an, wo es ungefähr im Hinblick auf Größe hingehen soll. Und erst dann werden die richtigen Implantate, die dann für die Patientin gut passen, ausgesucht.
Gibt es da trotz alledem noch im Patientenkontakt Mythen, die Sie zum Beispiel aktuell Ihnen häufig begegnen?
Eine Sache, die sich, glaube ich, immer noch sehr hartnäckig hält, ist, dass Implantate beim Fliegen platzen können oder eben ausrinnen. Diese Zeit ist schon lange vorbei.
Gott sei Dank.
Auf jeden Fall kein Thema mehr. Auch dann das Thema Brustoperation oder Vergrößerung und Stillen ist immer noch eine Sache, wobei auch hier, wenn das Implantat hinter das Brustgewebe gelegt wird, kein Grund bestehen sollte, dass dies nicht möglich ist und es gibt auch nichts Schädliches im Hinblick auf Muttermilch vom Implantat ausgehend.
Welche Kriterien sollte Ihrer Meinung nach jede Patientin bei der Wahl ihres Implantats berücksichtigen?
Also ich glaube, erst einmal muss sie sich einmal bewusst sein, ob die Brust eher natürlich aussehen soll oder doch eher künstlich aussehen soll, wobei hier einerseits natürlich die Größe dabei eine Rolle spielt. Und es ist natürlich auch nicht gesagt, dass nur weil ein Implantat rund ist, was viele Patientinnen glauben, dass auch deshalb unnatürlich aussieht.
Mhm,
Das Zweite natürlich auch, wie groß soll die Brust werden? Wichtig ist natürlich auch dann dabei zu berücksichtigen, wie sieht die Ausgangsbrust aus im Hinblick auf Größe? Wie breit ist der Brustkorb, wie breit ist die Brust und wie groß ist auch die Patientin? Denn dreimal das gleiche Implantat bei drei unterschiedlichen Patientinnen wird unterschiedlich aussehen.
Was ist die häufigste Fehleinschätzung im Erstgespräch?
Ich glaube, dass viele Patientinnen einfach kommen und zu dem Zeitpunkt auch gar nicht wissen, welche BH-Größe sie haben. Das gilt auch für Patientinnen mit sehr kleinen Brüsten und andere Patientinnen, die eine hängende Brust haben, die bis zu dem Zeitpunkt noch keinen passenden BH gefunden haben, beziehungsweise auch nicht wissen, was in dem Körbchen dann wirklich drinnen steht. Und es hat natürlich auch sehr stark mit der BH-Firma zu tun, denn nicht jede BH-Firma ist wie bei der Kleidung, schneidet den BH gleich. Es gibt auch hier keinen internationalen Standard. Und die Körbchengröße selbst hat ja auch immer mit diesem Unterbrustumfang zu tun. Das heißt, dieselbe Brustgröße ist bei unterschiedlichen Patientinnen auch unterschiedliches Körbchen. Das Zweite, auch im Hinblick auf Implantatgrößen sind die Patientinnen oft unsicher. Die schauen sich natürlich vorher dann im Internet Fotos an von Patientinnen. Und auch da wiederum, dieses Implantat sieht bei jeder Patientin wiederum anders aus und somit können sich das ganz schwer einschätzen, was sie dann wirklich brauchen oder haben wollen.
Das heißt eigentlich, wenn ich nochmal auf das zu sprechen komme, weil Sie sagen, Sie berechnen das im Vorfeld, das ist ja eigentlich ein wahnsinnig mathematischer Zugang und Vorgang eigentlich, oder? Sie müssen sich im Vorfeld schon massiv damit auseinandersetzen, welche Implantate in Frage kommen. Ist das richtig?
Auf jeden Fall. Daher ist auch die Vermessung der Brust und die Analyse des Patienten selbst sehr wichtig, um auch dann individuell die richtigen Implantate zu finden. Das ist ja heutzutage Gott sei Dank ein gewisser Vorteil, dass wir ein großes Spektrum an verschiedenen Implantatformen im Hinblick auf Breiten- und Höhenverhältnis oder auch Projektion haben und somit wirklich dann für die Patientin das Ideale finden können.
Welche Faktoren entscheiden dann über ein langfristiges Ergebnis? Also das Implantat ist eingesetzt und welche Faktoren spielen dann eine Rolle, dass es sozusagen lange so bleibt, das Ergebnis?
Einerseits sicherlich einmal die Implantatgröße, denn umso größer das Implantat wird, umso schwerer wird es auch und langfristig gesehen kommt es halt dann zu einer Erschlaffung des Gewebes. Die Frau hat bei jedem Schritt eine Auf- und Abwärtsbewegung der Brust und irgendwann mal gibt das Gewebe dann nach. Ein zweiter wichtiger Faktor ist sicherlich auch die Ausgangsbrust im Hinblick auf Größe, denn umso mehr Brustgewebe oder umso schwerer die Brust von vornherein ist, umso eher kann die Schwerkraft auch wirken. Und natürlich spielen auch immer Gewichtsschwankungen auch eine Rolle, beziehungsweise auch eine Schwangerschaft, die dann nachher noch kommt.
Und wann genau treffen Sie dann die Entscheidung, ob Sie das Implantat, das dann gewählt wurde, über oder unter den Brustmuskel setzen?
Der Trend geht jetzt wieder eher in eine Implantatlage vor dem Brustmuskel bzw. subfaszial. Das ist eine Schicht zwischen dem Brustgewebe und dem Brustmuskel, um hier noch eine bessere Bedeckung zu erzielen. Wobei ich das wirklich individuell von der Patientin und von der Ausgangsgröße der Brust und dem Weichteilgewebe abhängig macht. Denn wenn sehr wenig Weichteilbedeckung vorhanden ist, muss man auf jeden Fall das Implantat hinter den Brustmuskel geben, da sonst relativ bald nach der Operation die Implantatränder spür- oder tastbar werden und im schlimmsten Fall sogar ein Rippling, sozusagen diese Wellen von dem Implantat sichtbar werden.
Und wenn das Implantat dann so gesetzt wird, was hat das dann für Auswirkungen auf die Heilung? Dauert es dann länger?
Prinzipiell ist die Heilungsphase nach der Operation im Hinblick auf Narbe dieselbe, egal ob das Implantat vor oder hinter dem Brustmuskel gesetzt wird. Was allerdings der Fall ist, wenn das Implantat hinter den Brustmuskel kommt, wird der Muskel gedehnt und es ist an den ersten Tagen, erste Woche bis 10 Tage nach der Operation ein verstärktes Spannungsgefühl, etwas vergleichbar wie mit einem Muskelkater vorhanden. Langfristig haben die Patientinnen hier gar keinen Unterschied, egal ob das Implantat vor oder hinter dem Brustmuskel gelegt wird.
Also zusammenfassend nochmal gesagt, welche Rolle spielt jetzt die individuelle Anatomie und warum ist Standardisierung problematisch?
Ich glaube, weil einfach die Brust auch, wie wir Menschen, ein bisschen individuell sind, auch die Wünsche individuell sind und man muss hier schon schauen, dass wir ein Implantat für die Patientin finden, die sowohl diesen Wünschen im Hinblick auf Größe entspricht, aber auch natürlich jetzt die Breiten- und Höhenverhältnisse der Brust eingehalten werden, denn die Brustgrenzen selbst sind natürlich schon ein wichtiges Kriterium im Hinblick auf Natürlichkeit bzw. Langlebigkeit eines derartigen Ergebnisses. Und es kann einfach nicht standardisiert ein Implantat für alle Patientinnen dann das ideale Implantat sein. Auch wenn es die Wünsche von der Patientin vielleicht wären, weil die Freundin ein derartiges Implantat hat.
Angenommen, es stehen mehrere Implantate ob der Größe zur Auswahl. Wie entscheiden Sie das? Vorab mit der Patientin oder erst während der Operation?
Beides ist richtig. Es wird vorab mit der Patientin auf jeden Fall mal der Spielraum festgelegt. Das heißt, wir machen uns eine gewisse Größendifferenz aus, wo ich dann Implantate heraussuche. Die Patientin weiß aber schon vorab ganz genau, welche Form und Art des Implantats verwendet wird. Und während der Operation wird dann mittels Probeimplantaten, die genau den Dimensionen und der Größe des echten Implantats dann entsprechen, mal geschaut, passt einerseits diese Implantathöhle schon und welches Implantat passt dann am besten. Und erst dann treffe ich die Entscheidung, welches Implantat dann wirklich genommen wird.
Was mich da jetzt persönlich interessiert, wie darf man sich so einen Spielraum vorstellen?
Wir rechnen hier von circa 50 bis 70 Milliliter, wo ich dann Implantate heraussuche. Wobei man sagen muss, diese Spielräume sind deshalb ein bisschen größer, weil einfach die Implantatfirmen nicht Implantate mit 10 oder 20 Milliliter Sprüngen produzieren, sondern eher zumindest 30 bis 40 Milliliter Sprünge hier vorhanden sind.
Was würden Sie sagen, ist der meiste Grund, warum Patientinnen nach einer Brustvergrößerung beispielsweise unzufrieden sind? Eher mit der Größe, die sie gewählt haben, mit der Form oder haben sie falsche Erwartungen?
Ich glaube, alles sind Gründe, dass Patientinnen unzufrieden sein können. Was ich persönlich schon erlebe, dass einige Patientinnen, wenn dann so nach einem Jahr zum Beispiel eine Kontrolle stattfindet, darüber nachdenken, dass es eventuell zu klein gewählt war. Wobei man aber da sagen muss, dass die deshalb nicht unzufrieden sind mit ihrer Größenwahl und sich noch einmal operieren lassen, sondern wir Menschen sind einfach so, man vergisst sehr schnell, wie das davor war und immer mehr möchte, aber deshalb ist es jetzt nicht ein Grund, um noch einmal operiert zu werden. Bezüglich der anderen Gründe, glaube ich, ist es schon sehr wichtig, dass man im Rahmen der Gespräche vor der Operation jetzt nicht eine unrealistische Erwartungshaltung kreiert und vielleicht der Patientin auch Beispielfotos zeigt von ähnlichen Brüsten, damit sie auch wissen, was ist realistisch umsetzbar und was dürfen sie sich nach der Operation erwarten. Und die anderen, die dann vielleicht noch immer eine andere Erwartungshaltung haben, einfach nicht operiert.
Wenn wir schon bei den Erwartungen sind, kommen wir jetzt auf das Thema zu sprechen, die 3D-Visualisierung und Simulation. Also früher mussten sich die Patientinnen ja das Ergebnis vorstellen. Nun wissen wir, wie das manchmal mit dem Vorstellungsvermögen so der Fall ist. Und heute können sie es erleben. Bitte erzählen Sie uns, wie läuft so eine 3D-Visualisierungssimulation bei Ihnen in der Praxis ab? Was kann man sich darunter vorstellen?
Also prinzipiell ist das ein Teil des Gesprächs oder kann ein Teil des Beratungsgesprächs sein. Wir machen vorab eine Vermessung der Brust, bestimmen dann auch mittels der Probeimplantate dann, in welche Richtung es gehen soll. Was für viele Patientinnen durchaus eine gute Sache ist, wenn man dann vor dem Spiegel sich die Brüste vorstellen kann oder angreifen kann. Es gibt dann auch durchaus einen Teil der Patientinnen, die dann sagen, ja, ich kann mir darunter jetzt nicht wirklich viel vorstellen, weil einfach auch diese Probeimplantate, die da in die Brust hineingegeben werden oder in den BH hineingegeben werden, nicht jetzt exakt der Brustform und Breite entsprechen. Für diese Patientinnen habe ich dann die Möglichkeit einer 3D-Simulation, wo mit den gemachten Fotos von einem speziell dafür kreierten Computerprogramm ein 3D-Bild der Brust erstellt wird. Und dann werden die wirklichen Implantate, die ich für die Patientin raussuche, dann in die Brust hinein simuliert. Und man kann sich das dann in 3D aus unterschiedlichen Perspektiven auch ansehen. Die Patientinnen kriegen das dann auch per Mail nach Hause geschickt, sodass sie das auch nochmal Revue passieren lassen können.
Oder mit dem Mann besprechen können, was der für Vorstellungen
hat. Auf jeden Fall, natürlich auch noch einmal. Wo man dann auch noch gewisse Änderungen vornehmen kann.
Was ist, wenn man dann diese Simulation vor Augen hat? Was fällt Ihnen da leichter zu entscheiden aus Patientinnensicht?
Grundsätzlich ist es eher meistens so, dass es viele bestätigen und jetzt nicht unbedingt die Größe deshalb ändern. Aber ich glaube, manche haben einfach nicht die Vorstellungskraft, wie das dann in 3D in der Brust aussehen würde. Somit ist das, glaube ich, eine gute Unterstützung oder ein hilfreiches Tool, um noch einmal besser mit dem Patienten zu kommunizieren. Wobei man sagen muss, dieses System hat natürlich auch gewisse Limitierungen. Es funktioniert sehr gut bei kleineren Brüsten oder Brüsten, die jetzt von der Form her sehr symmetrisch sind. Und da wird dann wirklich ein sehr realistisches Bild simuliert mit den Implantaten, die in Frage kommen. Limitierungen sind aber schon durchaus gegeben, wenn die Brust hängt oder wenn Asymmetrien bestehen, da dann das Ergebnis durchaus stark verfälscht ist. Und letztendlich bleibt es trotzdem auch bei einem guten System eine Simulation.
Kommen wir zur meistgestellten Patientinnenfrage. Eigentlich logisch, dass es die 3D-Visualisierung betrifft. Wie präzise sind diese Simulationen? Auch im Hinblick auf das Endergebnis. Sie sprechen ja aus Erfahrung.
Also prinzipiell muss man mal sagen, es bleibt eine Simulation. Letztendlich finde ich das Ergebnis bei kleineren Brüsten, die jetzt da von der Form her relativ symmetrisch sind, sehr gut und diese Bilder kommen auch sehr nahe an das Endergebnis dann heran. Die wirklichen Limits bestehen eher bei Patientinnen, wo die Brust hängt oder wo Asymmetrien im Hinblick auf Größe oder Höhe der Brustwarzen bestehen, da dann zwar auch ein Bild kreiert wird, allerdings das natürlich nicht unbedingt mehr ganz der Realität entspricht.
Würden Sie sagen, dass aufgrund dieser neuen 3D-Visualisierung die Patientinnen dann auch erkennen, dass größer nicht immer gleich besser ist?
Durchaus auch, ja. Man kann auch daran noch einmal bei Patientinnen, die sich unsicher sind, ob sie lieber ein rundes oder ein anatomisch geformtes Implantat haben möchten, bei nahezu selber Größe die Unterschiede sowohl von vorne als auch von der Seite simulieren. Und da gibt es dann durchaus noch einmal Anpassungen dann von den Patientinnen.
Und gibt es auch Fälle, wo Patientinnen dann mutiger werden? Also die sich dann denken, also wenn ich das schon sozusagen, wenn ich mich um das Messer lege, dann soll es sich auszahlen?
Gibt es durchaus auch, wobei es auch den Gegenweg gibt, wo manche dann sagen, ah, vielleicht ist das doch etwas zu viel. Man muss aber auch dann immer noch die Patientinnen ein bisschen darüber aufklären, dass es auch gewisse Limits aufgrund der Ausgangsbrust gibt und selbst wenn sie mutiger wären, das nicht umsetzbar ist.
In der Brustchirurgie galt ja lange, mehr Volumen bedeutet mehr Gewicht und mehr Gewicht belastet das Gewebe. Nun ist es ja so, es gibt ganz tolle Beleit-Leicht-Implantate der Firma Polytech, mit denen Sie ja auch schon arbeiten.
Ja.
Können Sie uns erklären, was unterscheidet jetzt dieses Beleit von einem herkömmlichen Silikonimplantat?
Das Beleit-Implantat ist ein ziemlich innovatives Implantat, das auch schon seit einigen Jahren am Markt ist, wo eine Kombination besteht aus einer Füllung mit Silikongel und Mikrosphärentechnologie, wie es die Firma nennt. Diese Mikrosphären sind vom Gewicht her deutlich leichter und führen speziell bei größeren Implantaten zu einer Gewichtsersparnis von bis zu 30%.
Ja,
und 30% Gewichtsersparnis macht natürlich einen Unterschied im täglichen Tragekomfort.
Diese 30%ige Gewichtsersparnis, Was macht das dann mit dem Gewebe oder mit dem Langzeitergebnis? Hält das dann länger?
Man muss natürlich sagen, dass es eine deutliche Verbesserung gibt im Hinblick auf Haltbarkeit bzw. Stabilität, weil einfach mehr Gewicht mehr Schwerkraft bedeutet und die Elastizität des Gewebes natürlich nicht besser wird. Und so kann man schon bei Patientinnen, die speziell ein etwas größeres Implantat wünschen, bei einer größeren Implantatgröße ein deutlich kleineres Gewicht oder ein ähnliches Gewicht bei einem kleineren Implantat erzielen.
Das heißt, Sie sagen, das geringere Gewicht macht wirklich einen relevanten Unterschied.
Langfristig definitiv, und es gibt auch da wirklich auch Studien dazu, dass Leute einen deutlich besseren Tragekomfort angeben, speziell bei größeren Implantaten.
Hält
auch bei Sportlerinnen macht das natürlich einen Sinn.
Kann ich mir vorstellen. Macht das dann einen Unterschied in der Heilungsphase? Also wenn das Implantat leichter ist, heilt es dann schneller oder ist es weniger schmerzvoll?
Heilungsphase in dem Sinn, was Wunde betrifft oder Narbe betrifft, da ist ähnlich. Was aber schon auch hier in Studien gezeigt wurde, dass diese geringere Gewichtsbelastung eine geringere Schmerzsymptomatik nach der Operation zeigt. Allerdings auch da wiederum, wenn das Implantat hinter dem Brustmuskel liegt, kommt es schon durch das Spannungsgefühl zu gewissen Schmerzen. Die Patientinnen berichten auch, dass langfristiger Tragekomfort durch das geringere Gewicht und die geringere Beweglichkeit dieses Implantats deutlich angenehmer ist.
Das ist ja beileid, ist ja State of the Art. Muss man dieses Implantat langfristig gesehen auch tauschen, irgendwann mal im Laufe seines Lebens?
Routinemäßig muss man nicht die Implantate, wie es früher mal war, alle 10 Jahre auswechseln. Man macht einfach regelmäßig Untersuchungen. Wenn das Implantat intakt ist, beziehungsweise von Seite der Patientin keine Beschwerden bestehen, gibt es keinen Grund, das zu tauschen. Aber man muss sich als Frau schon bewusst sein, dass hier ein Fremdkörper in die Brust kommt und natürlich irgendwann einmal ein Implantatwechsel möglich ist.
Woran erkennt man echte Innovation und wo beginnt Marketing aus Ihrer Sicht?
Also ich würde mal sagen, zum Beispiel die Be-Light-Implantate sind sicherlich ein sehr innovatives Produkt, ein sehr innovatives Implantat. Wichtig gehört bei mir immer dazu, dass Innovation auch heißt, dass hier Forschung intensiv vorab betrieben wird und diese Innovation auch wissenschaftlich hinterfragt ist. Natürlich muss man dann auch dieses Produkt bewerben und auch den Leuten zeigen, dass das etwas Gutes ist. Aber gerade bei diesen Implantaten steht zum Beispiel über 10 Jahre Forschung dahinter.
Wahnsinn. Nun ist es ja so, dass der Hersteller von Be-Light vor kurzem auf einer seiner Firmenveranstaltungen ja bekannt gegeben hat, dass die neue Generation sozusagen schon in den Startlöchern steht, namens Brilliance. Können Sie uns vielleicht schon vorab verraten oder wissen Sie mehr, was können sich Patientinnen hiervon erwarten?
Ja, ich war einer von ca. 100 plastischen Chirurgen, die auf diesem Event aus verschiedensten Ländern von der ganzen Welt eingeladen waren. Und da ist eben dieses Implantat mit dem Namen Brilliance vorgestellt worden. Dieses Implantat ist sicherlich noch einmal eine wirkliche Weiterentwicklung und ein Game Changer, speziell für Patientinnen, die ein großes Implantat haben wollen. Da es die Verbesserung aus verschiedensten Welten beinhaltet. Die bisherigen Be-Light-Implantate waren eher von der Haptik etwas härter und fester, was manche Patientinnen gestört hat. Und das neue Brilliance-Implantat verbindet einerseits die Technologie mit einem deutlich leichteren Implantat von ca. 30% in Kombination mit einer deutlichen weicheren Oberfläche und weicheren Haptik, was für die Patientinnen, speziell auch bei großen Implantaten, viel mehr Natürlichkeit
das
bieten
kann.
Das
kann ich mir vorstellen, das macht dann schon einen großen Unterschied. Glauben Sie, dass in Zukunft leicht Implantate zum Standard werden?
Ich glaube, speziell für Patientinnen, die ein größeres Implantat haben wollen, auch wenn der Trend jetzt in die Gegenrichtung etwas geht, auf jeden Fall, da das für diese Patientinnen einfach eine deutliche Verbesserung im Hinblick auf Lebensqualität ist. Und man sollte das auf jeden Fall jeder Patientin, die an ein größeres Implantat denkt, anbieten.
Nun wissen wir natürlich auch, dass jeder operative Eingriff auch Risiken birgt. Hand aufs Herz, welche Risiken müssen Patientinnen kennen?
Ich glaube prinzipiell alle Risiken, die mit einer Operation verbunden sind. Ich nehme wirklich hier sehr viel Zeit für das Beratungsgespräch und versuche hier wirklich die Patientin sowohl über die Risiken der Operation selbst, über implantatspezifische Risiken und das, was danach passiert, aufzuklären. Denn nur dann können die Patientinnen für sich selbst entscheiden, ob sie diesen Schritt gehen wollen und was auch danach umsetzbar ist.
Wie sieht bei Ihnen ein seriöser Nachsorgeplan aus? Wie kann man sich das vorstellen?
Prinzipiell gibt es nach einer Operation mehrere Termine, wobei die Patientinnen auch nach der Operation die Telefonnummer von mir mitbekommen, um auch in wirklichen Notfällen sofort zu melden. Und wir haben hier mehrere Kontrolltermine nach so einer Operation geplant, wo wir auch dann einerseits die Heilungsphase ansehen, die Narbenbildung ansehen und auch die Patientinnen mit weiterer Narbenpflege, die sie selbst machen müssen, aufgeklärt werden. Und wir wollen natürlich auch das Endergebnis mit einer glücklichen Patientin sehen.
Bevor wir allerdings auf die Narben zu sprechen kommen, weil das ist natürlich auch ein essentieller Punkt, wie schaut's aus mit Langzeitkontrollen? Wie oft muss ich das dann in weiterer Folge kontrollieren lassen, auch im Hinblick auf etwaige Ultraschall- oder MRT-Untersuchungen?
Also ich empfehle, einmal jährlich eine Ultraschallkontrolle zu machen. In weiterer Folge, wenn dann auch Brustkrebsvorsorge ein Thema ist, sind auch natürlich Mammographie- und MR-Mammographie-Untersuchungen möglich. Es gibt auch kein erhöhtes Brustkrebsrisiko mit Implantaten in Verbindung.
Kommen wir nochmal auf die Recovery Time zu sprechen. Wie lange dauert der Heilungsprozess nach dem Eingriff?
Diese Frage muss man natürlich ein bisschen individuell mit der Patientin beantworten, weil es auch das abhängig ist von der Sportart und von der Intensität, wie die Patientin den Sport betreibt. Grundsätzlich kann man sagen, dass Sportkarenz für 6 Wochen empfohlen ist. So leichtere Ausdauerübungen kann man sicherlich, wenn alles gut verheilt ist, nach 4 Wochen wieder beginnen. Mit Kraftsportübungen sollte man auf jeden Fall 6 Wochen warten.
Welche Fehler sehen Sie in der Heilungsphase häufig?
Da muss ich wirklich sagen, dass ich meinen Patientinnen ein Kompliment machen muss. Die halten sich da wirklich sehr daran. Ich versuche aber auch, sie schon vorab sehr gut darauf vorzubereiten und zu informieren, was sie nach einer derartigen Operation vermeiden sollen, wie zum Beispiel eben Arme heben über 90 Grad. Und soweit ich das sehe, funktioniert das auch sehr gut.
Kommen wir jetzt zum Thema Narben. Ich kann mir vorstellen, das ist für Patientinnen ein essentielles Thema. Wie lang sind Narben nach dem operativen Eingriff noch sichtbar? Wann verschwinden sie komplett? Was bleibt für immer? Wie kann man sich das vorstellen?
Prinzipiell ist natürlich einmal die Narbenbildung auch eine eher individuelle Sache. Nicht jeder Patient hat die gleich schöne Narbenbildung. Und die Positionierung der Narben haben natürlich auch immer mit der OP-Technik zu tun. Das heißt, bei einer reinen Vergrößerung haben wir die Möglichkeit, einen Schnitt in der Unterbrustfalte zu setzen, um das Implantat einzubringen. Diese Narbe ist relativ gut zu verstecken, beziehungsweise nahezu nicht sichtbar, weil sie genau in der Falte liegt und durch die Schattenbildung nicht wirklich auffällt. Es gibt auch alternativ eine Möglichkeit über einen Schnitt am Warzenhofrand oder über einen Schnitt in der Achsel. Wenn die Brust aber hängt oder sehr groß ist, sind auch oft zusätzliche Narben in Form eines Ankerschnitts notwendig. Das heißt, hier entsteht eine Narbe um den Warzenhof, einmal vertikal entlang der Brust und der Föderunterbrustfalte. Diese sind natürlich etwas stärker sichtbar. Die Narbe ist am Anfang gerötet und braucht einige Monate bis hin zu einem Jahr, wo die Narbe sich deutlich verbessert. In der Zeit sollen Patientinnen natürlich auch die Narbe gut pflegen, massieren mit speziellen Narbengelen und vor der Sonne schützen. Eine Narbe, letztendlich verschwinden wird sie nie. Wir versuchen, die Narben so zu positionieren, dass sie möglichst unauffällig und nicht störend für die Patientin sind.
Wie persönlich stehen Sie zu Laserbehandlungen, um die Narbe sozusagen mit zu minimieren?
Kann man sicherlich als unterstützendes Tool verwenden. Letztendlich ersetzt die Narbenpflege aber natürlich nicht eine Laserbehandlung.
Und wie lange ist man da sozusagen beschäftigt mit der Narbenpflege nach der OP?
Ich empfehle, einmal täglich für 5 Minuten die Narbe zu massieren für die ersten 6 Monate bis 12 Monate.
Machen wir einen kurzen Ausblick. Wohin wird sich die Brustästhetik 2030 hin entwickeln? Was meinen Sie?
Also ich glaube, der Trend, den wir jetzt schon seit einigen Jahren sehen im Hinblick auf Natürlichkeit, wird weiterhin bestehen bleiben. Das heißt, die Patientinnen wollen zwar eine Veränderung, aber halt jetzt nicht übertrieben wie in Zeiten von Pamela Anderson. Es gibt sicherlich auch Entwicklungen im Hinblick auf minimalinvasive Methoden, um die Schnitte kleiner zu machen. Dabei helfen uns auch neu entwickelte Implantate, die stabiler sind. Auch bei den Implantatoberflächen im Hinblick auf Natürlichkeit wird es Veränderungen geben, wobei wir hier immer mehr versuchen, auch Implantate zu haben, die die Kapselfibrose verringern bzw. auch Rupturraten nochmals reduzieren können.
Glauben Sie, ist Brilliance tropfenförmig oder rund?
In beiden Formen möglich, ja.
Das heißt,
wird es erhältlich geben, soweit ich das auf der Veranstaltung gesehen habe. ganz genau, das wissen wir noch nicht. Die Implantate sind einmal geplant für den Herbst 2026, wo sie eingeführt werden, wobei hier angeblich noch nicht alle Länder damit bedient werden.
Aber Sie hatten es schon in der Hand.
Ja, auf jeden Fall.
Es fühlt sich gut an.
Extrem, muss ich wirklich sagen. Und da bin ich wirklich schon gespannt auf die ersten Erfahrungsberichte von meinen Patientinnen.
Kommen wir nun zu unserem abschließenden Blog Last Insights, nochmal persönlich auf Sie zu sprechen. Was hat Sie ursprünglich dazu bewegt, sich ausschließlich auf die Brustchirurgie zu spezialisieren?
Einerseits ist es für mich immer noch ein spannendes Thema, weil wir einfach verschiedenen Frauen mit verschiedenen Problemen wirklich eine gute Lösung anbieten können. Und ich habe auch schon vorher in Krankenhauszeiten sehr viele Brustoperationen durchgeführt und dieses Gebiet immer sehr geliebt.
Gibt es noch Momente der Anspannung vor manchen Operationen?
Nach mehreren tausend von diesen Operationen hat sich das inzwischen großteils gelegt, wobei ich glaube, es ist schon sehr wichtig, dass man trotzdem vor jeder Operation, egal wie oft man sie schon gemacht hat, trotzdem fokussiert und konzentriert bleibt. Das ist wie beim Sportler, der auch nur dann Erfolge erzielen kann.
Welcher Moment in Ihrer Laufbahn hat Sie persönlich geprägt oder ist Ihnen in Erinnerung geblieben?
Ich glaube, kein spezielles, sind viele Momente, die hier wichtig sind in der beruflichen Entwicklung. Sei es einerseits einmal die Matura, dann Abschluss vom Studium, sicherlich auch noch einmal dann ein Highlight, das Beenden der Facharztausbildung und letztendlich sicherlich auch der Schritt, dann noch einmal vom Krankenhaus in die Privatordination zu wechseln. Ja.
Wenn Sie einen einzigen Rat an zukünftige Chirurginnen und Chirurgen weitergeben könnten, welcher wäre das?
Ich glaube, dass wenn man ein junger Chirurg ist, der noch nicht so viel Erfahrung hat, da versucht man immer, Patientinnen möglichst alle Wünsche, mit denen sie kommen, zu erfüllen und lässt sich deutlich mehr von den Patienten steuern. Und letztendlich glaube ich, dass es da dann besser ist, auf eine Operation zu verzichten und der Patientin wirklich zu sagen, das ist nicht umsetzbar, ich mache das nicht.
Retrospektive betrachtet, würden Sie jetzt irgendetwas anders machen in Ihrem Leben?
Nein. Ich glaube, wenn man einen Job gefunden hat, den man gern macht und den man liebt, macht man ihn auch gut und dann ist es auch nicht wirklich Arbeit, sondern bis zu einem gewissen Grad auch Freude dabei.
Kommen wir zum Blog Quickfire. Ich würde Sie bitten, nur mit Ja und Nein zu antworten. Ist in der ästhetischen Medizin jeder Wunsch legitim?
Nein.
Verändert Ihre Arbeit Ihren Blick auf Schönheit?
Ja.
Hat Social Media einen spürbaren Einfluss auf ästhetische Entscheidungen?
Ja.
Wird Natürlichkeit in der Ästhetik wieder stärker an Bedeutung gewinnen?
Ja.
Steigt der gesellschaftliche Druck auf ein perfektes Aussehen weiter?
Ja.
Ist weniger in der Ästhetik oft mehr?
Definitiv.
Herr Dr. Draxler, ich bedanke mich für dieses informative Gespräch. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Gerne. Danke für die Einladung.
Das war Aesthetic Insights. Gespräche, die unter die Haut gehen. Danke, dass Sie heute dabei waren. Haben Sie Fragen oder Themenwünsche? Schreiben Sie uns gerne. Alle Infos finden Sie in den Shownotes. Ich bin Viktoria Einetter. Bis zum nächsten Mal. Schönheit ist dann am stärksten, wenn sie natürlich bleibt.